Ich freue mich, dass dieser Brief so ehrlich ist. Ich freue mich, dass Freunde ehrlich miteinander reden können, und ich freue mich, dass wir das immer wieder sehen in diesem Brief, wie Paulus mit Timotheus redet. Im zweiten Kapitel hat Paulus das Hauptproblem erklärt, in den Versen 14 bis 26. Es geht um falsche Lehre, um Streitfragen, die zu Gottlosigkeit führen. Und der Apostel hat Timotheus die Lösung beigebracht: gesunde Lehre, ein reines Leben und sanftmütige Ermahnung. Aber im dritten Kapitel bleibt er ehrlich. Er sagt nicht auf einmal, und dann, wenn du diese drei Sachen tust, wirst du keine Probleme mehr haben. Na, es geht weiter. Im dritten Kapitel sagt er Timotheus, es wird schlimmer werden. Es wird noch schlimmer werden. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du im Evangelium bleibst. Ich lese die Verse 13 und 14 vor als Einleitung. Vers 13: Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Es wird schlimmer werden, Vers 13, deswegen musst du in dem bleiben, was du gelernt hast. Vers 14. Und darum geht es in diesem Kapitel jetzt. Der Auftrag, das ist der Auftrag, im Evangelium zu bleiben. Schauen wir uns das Kapitel näher an. Erstens in Vers 1 das Problem, es wird schlimmer werden. Das habe ich schon erwähnt. Das Problem, es wird schlimmer werden. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. In den letzten Tagen, sagt Paulus, werden schwere Zeiten eintreten. Die letzten Tage sind im Neuen Testament ein Fachausdruck, der sich auf die Zeit zwischen Pfingsten und der Wiederkunft Jesu bezieht. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Diese ganze Zeit zwischen Pfingsten und der Wiederkunft Jesu, das sind die letzten Tage. Aber es gibt sicher auch die letzten Tage innerhalb der letzten Tage. Am Ende der letzten Tage kommen die letzten Tage. Ihr versteht, was ich meine. Aber die letzten Tage sind eigentlich diese ganze Zeit zwischen Pfingsten und der Wiederkunft Jesu. Und Paulus sagt in Vers 1, es wird bergab gehen. Und zwar immer mehr. Die Gottlosigkeit, von der wir im zweiten Kapitel schon gelesen haben, das wird zunehmen. Aber nicht immer gleich schnell. Schwere Zeiten werden eintreten, bedeutet, es geht irgendwie wellenmäßig. Es wird ganz schlimm werden und dann einige Zeit lang wird es wieder okay sein, wird es wieder besser gehen. Aber dann wieder eine schwere Zeit. Schwere Zeiten in der Mehrzahl werden eintreten. Und wir erleben das, glaube ich. Das ist nicht Theorie, was man hier liest. Wir erleben das. Das ist das Problem, es wird schlimmer werden. Und merken wir uns, warum es schlimmer wird. Am Anfang von Vers 2, es wird schlimmer werden, denn die Menschen werden. Wir Menschen sind schuld. Die Menschen sind schuld, dass es bergab geht. Und in diesem Kapitel werden wir diese bösen Menschen kennenlernen. Und dann werden wir auch lernen, wie Christen in diesen schweren Zeiten leben sollten. Als Gleichgewicht. Zweitens jetzt in den Versen 2 bis 9, böse Menschen. Böse Menschen. Und Paulus betont in diesen Versen zwei Bereiche ganz besonders. Der erste Bereich ist, wie sie leben. Wie sie leben. Ich lese die Verse 2 bis 4 vor. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Es sind da in diesen drei Versen 19 Ausdrücke, die diese bösen Menschen beschreiben. Eine verkehrte Liebe ist da. Es ist interessant, die ersten zwei Ausdrücke, in den ersten zwei Ausdrücken und in den letzten zwei Ausdrücken geht es um Liebe. Denn die Menschen werden selbstliebend sein, heißt es im Griechischen. Selbstliebend, geldliebend. Und zum Schluss in Vers 4, mehr das Vergnügen liebend als Gott liebend, heißt es im Griechischen. Es geht um Liebe. Das heißt, anstatt Gott zu lieben, und dazu sind wir geschaffen worden, lieben diese Menschen sich selbst, das Geld und das Vergnügen. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was die eigene Lust vermehrt. Eine verkehrte Liebe. Und auch ein falscher Stolz ist da zu sehen. Vers 2, drei Ausdrücke: prahlerisch, hochmütig, lästere. Und dann zum Schluss in Vers 4, aufgeblasen vor Überheblichkeit. Das Wort lästere bedeutet nicht Gotteslästere in diesem Zusammenhang. Es geht noch immer um zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist ein schlechtes Reden über andere. Die Menschen werden sich spöttisch über andere äußern. Klatsch würde dazugehören. Ich weiß nicht, kennt ihr die Definition von Klatsch? Klatsch ist, wenn man die Sünden von anderen Menschen bekennt. Und es ist ein Zeichen, dass es bergab geht, wenn das zunimmt, wenn dieses Lästern zunimmt. Das ist die Einstellung, dieses Stolz, die Einstellung, die sagt, ich bin eh der Wichtigste. Ich sollte eh im Mittelpunkt sein. Ich kümmere mich um mich. Die anderen sind mir egal letztlich. Und das ist alles ein Zeichen, dass es bergab geht. Schwere Zeiten werden eintreten. Schauen wir uns die anderen Ausdrücke an. Vers 2, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich. Es kann sein, es ist nicht sicher, es kann sein, dass diese fünf Ausdrücke zusammengehören und dass sie sich alle auf die Familie beziehen. Sie gehören zusammen, weil alle fünf Ausdrücke mit un anfangen im Griechischen. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, man könnte das auch übersetzen unrespektvoll, dann unliebend im Griechischen und dann unversöhnlich. Es tut mir überhaupt nicht weh, wenn die Beziehung zu meinen Eltern zum Beispiel kaputt ist. Es ist mir egal. Es kann sein, dass diese fünf Dinge zusammengehören und dass Paulus damit sagen möchte, ein Zeichen, dass es bergab geht, ist, wenn das Familienleben kaputt wird. Und das haben wir diese Woche immer wieder gehört. Wir haben darüber geredet, wie das in der Familie sein sollte. Wir haben gesehen, dass die Kinder nicht immer an erster Stelle schuld sind, wenn sie den Eltern ungehorsam sind. Wenn die Eltern die biblischen Prinzipien für Kindererziehung nicht ernst genommen haben, dann ist es keine Überraschung, wenn das Familienleben kaputt geht. Schauen wir uns die anderen Ausdrücke an. Verleumde, sie reden hinter dem Rücken noch einmal. Unenthaltsam, es ist keine Selbstbeherrschung da. Grausam, man könnte das auch gewalttätig übersetzen. Das Gute nicht liebend, das ist irgendwie eine schwache Übersetzung. Es heißt, sie hassen das Gute. Sie hassen das Gute. Es ist nicht nur, dass das Gute nicht schön ist für sie, sie hassen es, sie sind dagegen, dass Leute so leben, wie Gott will. Sie hassen das. Verräter, sie sind untreu. Das Wort treu kommt mehrmals, oder die Idee treu kommt mehrmals in diesem Brief vor. Unbesonnen, sie nehmen keine Rücksicht auf andere. Und ich glaube, wenn wir diese Liste anschauen, dann können wir schon sagen, das beschreibt auch unsere Gesellschaft. Das ist der erste Bereich, wie sie leben. Die biblische Reihenfolge, was Liebe betrifft, ist ganz klar. Ich sollte Gott zuerst lieben, zunächst dann andere und dann zum Schluss mich. Und wenn ich diese Reihenfolge verkehrt mache, wenn ich sage, ich liebe zuerst mich, dann liebe ich vielleicht andere und eventuell vielleicht liebe ich Gott, dann ist es keine Überraschung, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt gehen, oder? Und darum geht es in diesen Versen. Der zweite Bereich, wie sie glauben,
wie sie glauben. Verse 5 bis 9. Ich lese Vers 5 vor. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg.
Diese Menschen sind vielleicht religiös. Ich glaube, wir hätten uns das nicht erwartet, wenn wir nur die Verse 2, 3 und 4 gelesen hätten. Diese Menschen sind vielleicht religiös. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein.
Sie reden von Gott.
Vielleicht feiern sie Gottesdienst. Aber es ist keine Kraft da.
Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen.
Die Kraft einer Beziehung zu Gott kennen sie nicht, diese Leute. Sie reden von Gott, aber die Kraft einer Beziehung zu Gott kennen sie nicht. Das ist hier Religion ohne Wiedergeburt. Das ist Religion ohne Wiedergeburt. Und Paulus sagt, Timotheus, halte dich von solchen Menschen fern. Vers 5. Ich glaube nicht, dass Paulus meint, der Timotheus sollte sich von allen Sündern fernhalten. Sünder müssen das Evangelium hören. Aber von religiösen Sündern, die eigentlich Gegner des Evangeliums sind, ja, schon, halte dich fern. Du kannst nicht zusammenarbeiten mit Menschen, die anscheinend religiös sind, fromm sind, aber wenn es eigentlich falsch ist. Es ist nur ein Anschein. Sie sind Heuchler. Sie haben die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft ist nicht da. Die Kraft einer Beziehung zu Gott. Und schauen wir, wie sie diese Menschen sich einsetzen. Vers 6. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen. Paulus sagt, sie schleichen in die Wohnungen hinein, nachdem die Männer arbeiten gegangen sind, und sie nehmen diese Frauen gefangen. Ich muss sagen, wenn ich diese Verse lese, dann muss ich an die Zeugen Jehovas denken oder noch mehr an die Mormonen. Ich denke, das beschreibt ziemlich genau die Methoden der Mormonen. Dass ein junger Mann vor der Tür steht, im schönen Anzug, schöne Krawatte, und dann kann es losgehen. Aber ich meine nicht, dass Paulus an die Mormonen gedacht hat, als er diesen Vers geschrieben hat. Diese Frauen sind moralisch gesehen schwach. Vers 6, sie sind mit Sünden beladen, von mancherlei Begierden getrieben werden. Und sie sind auch intellektuell schwach, leichtgläubig. Vers 7, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Paulus meint, dass gewisse Frauen besonders anfällig sind. Bitte, er meint nicht, dass jede Frau so ist. Das schreibt er nicht. Ich glaube nicht, dass Paulus ein Frauenfeind ist. Aber er meint, dass gewisse Frauen besonders labil sind, besonders anfällig sind, was solche Verführer, was solche Irrlehre betrifft. Diese Menschen widerstehen der Wahrheit, Vers 8. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Die Fußnote in der Elberfelder Übersetzung sagt mir, wer Jannes und Jambres waren. Nach jüdischer Überlieferung die Zauberer, die die Wunder Moses nachgeahmt haben in Ägypten. Und Paulus sagt, diese Zauberer damals, sie haben der Wahrheit widerstanden. Und jetzt widerstehen diese Leute der Wahrheit. Es ist genau das Gleiche. Sie widerstehen der Wahrheit. Und ich frage mich, gibt es was Schlimmeres, als Gottes Wahrheit zu widerstehen? Wenn Gott die Entscheidung getroffen hat, sich zu offenbaren, gibt es was Schlimmeres, als dieser Wahrheit zu widerstehen? Aber sie werden nicht immer Erfolg haben, diese Leute, Vers 9. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Eines Tages wird es allen offenbar werden, dass sie im Unverstand handeln. Gott sorgt dafür, dass sein Evangelium nicht ausgelöscht wird.
Ich freue mich. Gott sorgt dafür, dass sein Evangelium nicht ausgelöscht wird. Und das sollte eine Ermutigung für uns sein. Er steht zu seiner Wahrheit. Diese bösen Menschen, die wir jetzt angeschaut haben, sie werden nicht gewinnen. Gott wird der Sieger sein. Gott ist der Sieger. Und er wird immer Sieger sein. Ich glaube, wenn wir diese Verse anschauen, sollten wir die Augen offen halten. Wir sollten wach sein und schauen, wie es in unserer Gesellschaft zugeht momentan. Jetzt drittens in den Versen 10 bis 15, treue Christen. Treue Christen. Wir haben die bösen Menschen angeschaut und jetzt schauen wir uns die Menschen an, die in Jesus Christus neu geworden sind durch die Wiedergeburt. Verse 10 bis 15, treue Christen. Christen sollen anders sein, gerade besonders in dieser Situation, wo schwere Zeiten eintreten. Das gilt für Paulus, das gilt für Timotheus, das gilt für uns. Wir sollten anders sein. Und Paulus betont noch einmal zwei Bereiche. Der erste Bereich, wie sie leben, diese Christen, wie sie leben. Die Verse 10 bis 12. Am Anfang von Vers 10 ist zu merken der Ausdruck du aber. Du aber. Die bösen Menschen leben so, du aber, du sollst anders sein. Christen sollen anders sein. Und Timotheus kann seinen Freund Paulus als Vorbild nehmen. Ich lese Vers 10 vor. Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. So hat Paulus gelebt. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert, wenn ihr diesen Vers lest. Es ist erstaunlich, oder, dass ein Mensch einem anderen Menschen sagen kann, du weißt, wie ich gelebt habe, so konsequent, lebt wie ich. Wir würden immer sagen, lebt wie Jesus, lebt wie Jesus. Lies die Evangelien, schau mein Leben nicht an. Es ist nicht Überheblichkeit, dass Paulus das schreiben kann. Ich glaube, Jesus war so im Mittelpunkt in seinem Leben, dass er wirklich ehrlich sagen hat können, lebe wie ich, nimm mich als Vorbild. Das heißt nicht, dass Paulus sagt, dass er nicht mehr sündigen würde. Nein, das überhaupt nicht. Er beschreibt sich als der größte Sünder, als Christ, als der größte Sünder. Es ist ihm sehr bewusst, dass er ein Sünder ist. Aber er lebt konsequent. Frag mich, ob ich vielleicht mit 60, mit 70 Jahren sowas sagen werde können. Und Timotheus hat sich an der Lebensführung seines Freundes ausgerichtet. Ich freue mich, in Vers 10 sieht man noch einmal, wie Liebe und Wahrheit zusammengehören. Schaut mal die Ausdrücke an. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und in Vers 11, Verfolgung. Es geht noch einmal um den Auftrag, für das Evangelium zu leiden. Und die zweite Hälfte von Vers 11 soll eine riesige Ermutigung für den Timotheus sein. Diese Verfolgungen ertrug ich, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Das ist eine erstaunliche Aussage. Er sitzt im Gefängnis. Und der Satz sagt, aus allen hat der Herr mich gerettet. Es ist ihm so bewusst, dass sein Leben in Gottes Hand ist, dass er weiß, wo immer, was immer passiert, rettet mich der Herr. Auch wenn es menschlich gesehen wirklich schlimm ausschaut. Der John Wesley, er war ein großer Prediger in England im 18. Jahrhundert, ungefähr. Der John Wesley hat Folgendes gesagt: Ich bin unsterblich, bis meine Arbeit fertig ist. Ich bin unsterblich, bis meine Arbeit fertig ist. Das heißt, ich werde nicht zu früh sterben. Der Herr schaut auf mich. Er ist überzeugt, der Paulus, dass Gott alles in der Hand hat, und er erlebt das, wie der Herr ihn immer wieder rettet. Und Timotheus soll aber nicht denken, dass Paulus eine Ausnahme wäre, Vers 12. Das ist ein allgemeines Prinzip jetzt, was das Leben als Christ betrifft, in Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das heißt, jeder Christ, der sich für Gott und für sein Evangelium einsetzt, muss Verfolgungen erleiden. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn ein Christ überhaupt keinen Widerstand erlebt, dann muss er sich ein paar Fragen stellen. Lebe ich wirklich für Gott? Bin ich wirklich hingegeben als Christ? Bin ich überhaupt Christ? In Vers 12 gibt es keine Ausnahmen. Alle aber, die so leben wollen, werden Probleme kriegen. Das heißt nicht, dass wir die Probleme suchen sollen, die Verfolgungen suchen sollen, damit wir sagen können, super, ich werde verfolgt. Es heißt einfach, es wird immer so sein, wenn ich mich für Gott und für sein Evangelium einsetze, werden die Probleme auftauchen. Es ist nicht leicht, Christ zu sein. Das haben wir schon gesehen in diesem Brief. Paulus ist ganz ehrlich, es ist nicht leicht, Christ zu sein. Es ist leicht, Christ zu werden, das kostet überhaupt nichts. Aber es ist schwierig, Christ zu sein, das kostet alles. So sieht der Lebensstil eines Christen aus. Sein Ziel, sein Glaube, seine Geduld, seine Liebe, seine Standhaftigkeit. Und wenn ich die Verse 10 und 11 lese, dann möchte ich beten. Ich möchte dem Herrn sagen, Herr, ich möchte wachsen. Ich möchte in diesen Bereichen wachsen. Und vielleicht werde ich schon eines Tages einem jüngeren Christen sagen können, schau mein Leben an. Lebe wie ich. Treue Christen, wie sie leben. Und der zweite Bereich, wie sie glauben. Die Verse 13 bis 15. Wie sie glauben. In Vers 10 war ein Du aber, jetzt hier auch. Vers 13 ist eine Erinnerung an Timotheus, wie die bösen Menschen sind. Vers 13, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Vers 10, du aber. Vers 13, Vers 14, du aber. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Vers 14. Du hast etwas gelernt von mir, Paulus. Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Du hast was von mir gelernt, von Paulus. Vers 15, du hast auch etwas gelernt von deiner Mutter und von deiner Oma, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Du hast sehr viel gelernt von mir, Vers 14, von deiner Mutter und von deiner Oma, Vers 15. Bleib dabei. Bleib in dem, was du gelernt hast. Mach keinen Rückzieher. Wenn Zweifel kommt, wenn der Druck da ist von der Welt, gib nicht auf. Bleibe dabei. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Manchmal fühlst du dich unter Druck. So viel falsche Lehre. So viel Verwirrung in der Welt. Ich stelle mir die Frage manchmal, wie viele Leute in Österreich wissen, was ein Christ ist. Könnte leicht aufgeben. Und Paulus sagt, bleib in dem, was du gelernt hast. Paulus sagt, ich verstehe dich, ich verstehe den Druck. Aber gib nicht nach. Weil das Evangelium so wichtig ist, das ist die einzige Hoffnung für unsere Welt, die verloren geht. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Und ich bin sicher, dass es auch euch so geht. Ich brauche diese Ermutigung, wenn ich enttäuscht bin, wenn es mir schlecht geht als Christ. Ich brauche diese Ermutigung, wenn ich die Welt anschaue. Bleibe in dem, was du gelernt hast, Andrew. Christen bleiben in dem, was sie gelernt haben. Sie bleiben im Evangelium. Wir haben die bösen Menschen angeschaut. Wir haben die treuen Christen angeschaut. Wir haben das Problem gesehen, ganz am Anfang. Und jetzt kommt die Lösung. In den letzten zwei Versen, viertens jetzt, die Lösung. Verse 16 und 17, die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist das Mittel schlechthin gegen dieses Bergabgehen. Ich lese die Verse vor. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Diese Verse sind sehr bekannt und sehr wichtig. Wir lernen hier etwas über den Ursprung der Schrift, auch über ihren Zweck, auch über ihr Ziel. Fangen wir mit ihrem Ursprung an. Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort eingegeben ist wirklich ausgeatmet im Griechischen. Das Wort Gottes kommt aus dem Mund Gottes. Alle Schrift ist ausgeatmet. Das heißt, die ganze Schrift kommt von ihm. Und ich habe ein paar Fragen dazu, weil sehr oft Missverständnisse hier auftauchen. Die erste Frage: Bedeutet das, dass Gott die Bibel diktiert hat? Bedeutet Gott das, dass Gott die Bibel diktiert hat? Ich glaube, einige Christen haben den Eindruck, wenn es um Inspiration geht, dass es so geschehen ist. Der Markus will ein Evangelium schreiben. Er sitzt am Schreibtisch, betet und dann auf einmal und er liest das und denkt, boah, das ist aber super. Das ist nicht das biblische Verständnis von Inspiration. Na, biblisch gesehen, es stimmt ganz sicher, der Markus hat gebetet, er hat viele Informationen gesammelt, er hat mit vielen anderen geredet, er hat mit Geschwistern gebetet, er hat seine gewissen Lieblingsthemen, seine Hauptinteressen, er hat das geplant. Aber die ganze Zeit hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass genau das geschrieben wird, was Gott will. Aber Markus hat total mitgemacht, zum Beispiel, als er sein Evangelium geschrieben hat. Das ist verbale Inspiration. Verbale Inspiration heißt, dass jedes Wort von Gott kommt, ausgeatmet von Gott. Aber bitte auch jedes Wort von Markus zum Beispiel geschrieben. Beides ist wahr. Die Bibel ist nicht 50% das Wort Gottes und 50% das Wort der Menschen. Das wäre falsch. Dann könnte man eine Schere bringen und sagen, na, diese Zahl ist sicher nur Paulus und nicht Gott. Na. Die Bibel, was die Bibel hier meint, ist, die Bibel ist 100% das Wort Gottes und 100% das Wort der Menschen. Und ich weiß, dass die Mathematiker immer Probleme haben, wenn ich das sage. Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin kein Mathematiker und ich bin sicher, dass das biblisch ist, was ich jetzt sage. Das ist 100% das Wort Gottes. Von aller Schrift ist von Gott ausgeatmet. Aber die Menschen haben mitgemacht. Die Menschen haben das geschrieben. Und wenn du da sitzt und denkst, so ein Problem, dass ich kann nichts damit anfangen, dann möchte ich nur ein zweites Problem anbieten. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott, nicht 50-50. Genießen wir dieses Problem. Es ist wahr. Die zweite Frage: Geht es hier in Vers 16 nur um das Alte Testament? Geht es hier nur um das Alte Testament? Weil es klar ist, als Paulus das geschrieben hat, hat es kein Neues Testament gegeben. Das heißt, vielleicht in Vers 16 spricht er nur vom Alten Testament. Ich glaube nicht. Das Wort Schrift im ersten Jahrhundert war ein Fachausdruck für die Offenbarung Gottes. In Vers 15 geht es eindeutig um das Alte Testament, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Aber Timotheus hat auch was Neues, was Zusätzliches gelernt. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Es geht um die apostolische Lehre, die noch nicht niedergeschrieben worden ist, nicht das Ganze zumindest. Aber es geht um die apostolische Lehre. Und die Christen im ersten Jahrhundert haben gewusst, und das freut mich immer, sie haben gewusst, es kommt noch was. Wir haben die Heilige Schrift, das Alte Testament, aber es kommt noch was durch die Apostel. Das haben sie gewusst. Und ganz kurz möchte ich ein paar Verse vorlesen, die das beweisen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 18. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 18. Im Zusammenhang geht es um Älteste in der Gemeinde und um Geld und so weiter. Aber Vers 18 lese ich jetzt vor. 1. Timotheus 5, 18. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Zwei Zitate aus der Schrift. Das erste Zitat kommt tatsächlich aus dem Alten Testament, 5. Mose 25, Vers 4. Das zweite Zitat kommt aus den Evangelien. Die Evangelien sind wahrscheinlich noch nicht geschrieben worden, das weiß ich nicht, das ist nicht sicher. Aber es waren sicher Listen von Aussagen Jesu schon da. Und das Interessante ist, nach 1. Timotheus 5, 18, die ersten Christen haben schon angefangen, diese als Schrift zu sehen. Sie haben gewusst, es kommt noch was. Ich hoffe, das ist klar. Ich lese einen zweiten Vers vor zu diesem Thema. 2. Petrusbrief, 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 15 und 16. 2. Petrus 3, 15 und 16. Es geht im Zusammenhang um die Wiederkunft Jesu und dass Jesus noch nicht zurückkommt. 2. Petrus 3, Vers 15. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen, das sind die Briefe von Paulus, ist einiges schwer zu verstehen. Ja, ich glaube, das stimmt. Was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Bitte merkt euch dieses Wort übrig. Die übrigen, die anderen Schriften. Das heißt, Petrus meint, die Paulusbriefe sind Schrift. Und deswegen meine ich, das ist in 2. Timotheus 3,16, es geht um die ganze Schrift, um das Alte Testament, um das Neue Testament. Vers 14 ist die apostolische Lehre, später das Neue Testament. Vers 15 ist das Alte Testament. Und dann in Vers 16 schreibt Paulus alle Schrift, alle Schrift. Das Alte Testament, das Neue Testament. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist der Ursprung der Bibel. Und es ist wichtig, dass darüber gelehrt wird in unseren Gemeinden. Das muss die Grundlage sein. Jetzt zum Zweck der Bibel. Zum Zweck der Bibel. Vers 15, dass Menschen gläubig werden. Dass Menschen gläubig werden. Vers 15, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das ist der erste Zweck der Bibel, dass Menschen gläubig werden. Es steckt Kraft in der Bibel, sagt Paulus in Vers 15. Dieses Buch ist lebendig. Ein Pfarrer in England hat einmal das Neue Testament übersetzt. Er war vorher ziemlich skeptisch eingestellt, aber die Bibel hat ihn überzeugt. Nachher hat er gesagt, die Bibel zu übersetzen, das war für mich, als ob ich die Stromleitungen in meinem Haus erneuern würde, ohne den Strom ausgeschaltet zu haben. Ich habe immer wieder Schocks gekriegt. Das ist lebendig, dieses Buch. Es ist Kraft drinnen. Dieses Buch ist lebendig. Deswegen kann man ohne dieses Buch nicht evangelisieren. Dass Menschen gläubig werden. Und der zweite Zweck, dass Christen wachsen. Vers 16. Dass Christen wachsen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Es sind zwei Bereiche, vier Ausdrücke. Die ersten zwei Ausdrücke, Lehre und Überführung, beziehen sich auf Lehre. Und zwar positiv und negativ. Timotheus, gebrauche du die Bibel, um die Wahrheit zu lehren. Um anderen zu sagen, was wahr ist. Lehre. Wenn sie was Falsches glauben, dann gebrauche du die Bibel zur Überführung, um ihnen zu zeigen, dass sie das Falsche glauben. Die zweiten zwei Ausdrücke beziehen sich auf Leben, auf Lebensstil, und zwar negativ und positiv. Die Bibel ist nützlich zur Zurechtweisung, das heißt, wenn Menschen falsch leben, gebrauche du die Bibel, Timotheus, um das ihnen zu zeigen. Und Timotheus, gebrauche die Bibel auch, um einen christlichen Lebensstil zu lehren, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist alles da. Was den Glauben betrifft, was das Leben betrifft, alles ist da. Gebrauche die Bibel. Wie immer das Problem in der Gemeinde ausschaut, gebrauche die Bibel. Die Bibel ist deswegen da, dass Gemeinden wachsen können. Die Lösung ist immer diese gesunde Lehre, die in der Bibel ist. Das ist der Zweck der Bibel, dass Menschen zu Christen werden. Wir müssen unsere Freunde zur Bibel bringen, damit die Bibel unsere Freunde zum Herrn bringen kann. Und auch, dass Christen wachsen. Der Ursprung, der Zweck und jetzt das Ziel der Bibel. Das Ziel der Bibel. Und das ist in Vers 17. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Der Mensch Gottes, das können wir auf alle Christen beziehen. Gott gibt sich nicht zufrieden, dass Christen nur ein bisschen wachsen. Er möchte, dass wir vollkommen werden. Das Wort bedeutet reif, aber wirklich reif. Er will, dass wir reif werden. Und reif werden heißt, dass ich Gott ganz zur Verfügung stehe und dass ich von guten Werken begeistert bin, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet, so dass ich wirklich so leben kann, wie Gott will. So dass Christen die Gegenwart Jesu wirklich ausstrahlen, durch ihr Leben. Ein reifer Christ ist ein Christ, der sich unbedingt für Gott einsetzen will und der sich für Gott einsetzen kann. Weil die Bibel sein Leben prägt. Nicht nur hin und wieder, sondern immer wieder, immer. Weil die Bibel sein Leben prägt. Willst du wirklich wachsen? Willst du dich für Gott einsetzen? Dann gibt es nur eine Möglichkeit, du musst die Bibel in deinem Leben wirken lassen. Christen, die die Bibel nicht ernst nehmen, wachsen nicht. Sie werden nicht zu reifen Christen, die Gott wirklich verwenden kann. Wir müssen offen sein für das Wort Gottes, dass das Wort Gottes in uns wirkt. Und manchmal wird uns die Bibel langweilig. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Manchmal wird mir die Bibel langweilig. Und dann muss ich neu zum Herrn kommen und sagen, Herr, möchte, dass du das jetzt neu machst, bitte. Ich möchte jetzt ganz wieder mich aufmachen vor deinem Wort, vor deinem Heiligen Geist. Bitte sprich du mich an. Bitte verändere du mich. Verändere mein Leben. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Wollen wir wirklich, dass unsere Gemeinden wachsen? Wenn unsere Gemeinden wachsen werden, wird es deswegen sein, weil das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Und wir haben eine riesige Verantwortung zu schauen, dass die Bibellehre in unseren Gemeinden gesund ist. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, auch in Bibelgruppen. Auch zu zweit. Auch allein mit dem Herrn. Eine Gemeinde, die wächst, ist eine Gemeinde, wo die Bibel wirklich im Mittelpunkt steht. Eine Frau in England ist einmal die Frage gestellt worden, ob sie die Bücher eines bestimmten Autors gelesen hätte. Und sie hat gesagt, ja, ich habe einmal ein Buch von ihm fast gelesen, aber es war so langweilig, ich habe nicht mehr weitergelesen und ich würde sicher keine Bücher mehr von ihm lesen. Wir waren sehr fad. Ein Jahr später hat ein anderer Mensch ihr dieselbe Frage gestellt. Und sie hat gesagt, ja, ich habe alle seine Bücher gelesen, sie sind super. Und ich bin jetzt dabei, sie zum zweiten Mal zu lesen. Wunderbar. Was in der Zwischenzeit passiert war, war, dass sie diesen Autor kennengelernt hatte. Sie hatte sich in ihn verliebt. Sie hatte ihn geheiratet. Das Buch wird lebendig, wenn man den Autor kennengelernt hat. Und wir dürfen den Schöpfer, den wir in Jesus Christus kennengelernt haben, immer besser kennenlernen. Wenn dieses Buch im Mittelpunkt unseres Lebens steht und im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens steht. Das ist eine Herausforderung für uns. Wo steht die Bibel? Wir sagen, die Bibel ist im Mittelpunkt. Aber stimmt es wirklich heute, so dass wir den Herrn, der dieses Buch geschrieben hat, besser kennenlernen kann und ihm besser dienen können? Beten wir miteinander.